Jesus Christus, wir haben uns heute Abend hier versammelt, weil wir vertrauen, dass du der König bist, der im Himmel regiert, dass du der König bist, der die Erlösung vollbracht hat und dass du unser persönlicher Herr bist. Und so kommen wir zu dir wollen, von dir hören. Ich bitte dich, gebrauch mich in deiner Gnade. Bitte gib mir gutes Reden, gib mir verständliche Worte, laute Worte. Bitte schenk, dass dein Volk, dass wir hören, uns in die Herzen, Leben in uns schafft, Furcht in uns schafft. Bitte sende du heute dein Wort aus. Bitte richte dadurch dein Volk aus, bewahre uns dadurch ganz nah bei deinem Evangelium. Amen. Ich lese 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 14 bis 26. 2. Timotheus 2, Vers 14 bis 26. Diese Dinge bringen in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nützt, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Befleißige dich selbst, Gott als Bewähr darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, das Wort der Wahrheit recht teilt. Die ungöttlichen und leeren Geschwätze aber meide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs, unter welchen Hymenäus und Philetäus ist, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben einiger zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, heilig, nützlich dem Hausherrn und zu jedem guten Werk bereitet. Die jugendliche Begierde aber fliehe, strebe nach der Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Die törichten und ungereimten Streitfragen aber weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus den Fallstricken des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Dieses Wort wollen wir heute anschauen. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Oder wollt eine Stunde stehen? Dieses Wort wollen wir heute anschauen. Ich möchte zuerst unseren Blick auf den Vers 14 wenden, dann zusammenfassen, was wir die letzten Male bisher angeschaut haben. Paulus fängt hier an mit, dies bringe in Erinnerung. Und wir müssen uns fragen, was meint er mit dies? Was sollen wir in Erinnerung rufen? Und wenn wir den Text genau anschauen, dann steht ja eigentlich diese, also in Mehrzahl, diese Dinge bringe in Erinnerung. Die deutschen Übersetzungen kriegen das nicht so gut hin. Was meint er damit? Damit meint er die Sachen, die hinter ihnen liegen, die in den Versen davor liegen, aber genauso auch die Dinge, die vor ihnen liegen, die noch jetzt gleich kommen werden. Und deswegen möchte ich jetzt hier nochmal kurz zusammenfassen, was liegt denn hinter uns und was sollen wir uns denn in Erinnerung rufen? Wenn wir in Kapitel 2 reingehen und dort das letzte Mal ins Revue passieren, dann hat Paulus angefangen damit zu sagen, Timotheus werde stark in der Gnade, Vers 1 und 2, die in Christus Jesus ist, indem du deinen Dienst ausführst. Und mit Gnade fasst er all das zusammen, was wir in Kapitel 1 wiederum gesehen haben, dass der Geist in ihm lebt und wenn er beginnt zu dienen, der Geist sich in ihm entflammen wird. Warum? Weil er in Christus vor ewigen Zeiten begnadigt wurde. Deswegen kann er die Zuversicht haben, wenn er seinen Dienst anfängt, dass Gott sich dazustellen wird. Kapitel 2 nimmt uns mit hinein und sagt Timotheus, nimm Leiden auf dich, indem dass du deine Prioritäten richtig setzt, indem dass du gesetzmäßig, gemäß des Evangeliums kämpfst und indem dass du die Verheißung hast, dich zu freuen über die Früchte, die aufgehen werden. Und er sagt ihm ab Vers 8, halte Jesus Christus im Gedächtnis, tue deinen Dienst immer mit der Erinnerung, mit der Ausrichtung, Christus herrscht im Himmel und er ist nicht gebunden an Leid. Sein Wort ist nicht gebunden, sondern wird zum Ziel kommen. Und Paulus sagt, diese Punkte halte bitte in Erinnerung. Halte sie, und deswegen seid ihr heute persönlich ganz direkt angesprochen, in der Gemeinde in Erinnerung. Guckt mal nochmal mit mir in Vers 14. Diese Dinge, von denen wir gerade gehört haben, bringe in Erinnerung, und jetzt schaut mal, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst. Paulus sagt, wie erinnerst du die Gemeinde daran, indem du etwas vor dem Herrn bezeugst, und zwar etwas ernstlich bezeugst. Wir sehen schon, das ist hier nicht eine Nebensache, die kommt, sondern er sagt, bezeug es ernstlich und bezeug es vor dem Herrn. Paulus könnte sagen, bezeug es im Namen von mir. Dann ist klar, Apostel Jesu Christi, Paulus, das ist ein Name, oder? Aber er sagt nicht Paulus, sondern vor dem Herrn. Es ist wichtig, bezeug es. Aber was soll er bezeugen? Wir haben den Text gerade gelesen. Klingt das in unseren Ohren wie nochmal eine Runde zu drehen, was das Evangelium in Kraft in ihm ist? Zunächst einmal nicht, oder? Das ist ein Text, denke euch ist das aufgefallen, dass zunächst einmal darum geht, das gegen Irrlehrer vorzugehen. Da steht was von ungöttlichen Lehren, Geschwätz, Meide, törichte, ungereimte Streitfragen, weise ab und so weiter. Was hat der Kampf gegen Irrlehrer damit zu tun, dass das Evangelium in der Gemeinde in Erinnerung bleibt? Ich möchte es so formulieren. Paulus sagt zu Timotheus, dass diese Ausrichtung auf Christus für den Dienst nur dann in Erinnerung bleibt, wenn das Evangelium in der Gemeinde nicht verwässert wird, wenn keine Irrlehre dazukommt. Das heißt, am Evangelium festzuhalten und das in Erinnerung zu haben, bedeutet gleichzeitig, alles, was kein Evangelium ist, muss weg, muss raus aus der Gemeinde, wir werden es nachher sehen, muss ausgeschlossen werden. Das ist der Kampf. Dieser heutige Abschnitt hat die Botschaft, dass Timotheus die Christusausrichtung in den Mühen, im Dienst, Kapitel 1 und 2, darin in Erinnerung halten soll, dass eine Ablenkung, eine Verfälschung durch falsche Lehre unbedingt abgewehrt werden muss. Und das tut er in drei Punkten, die werden wir uns heute anschauen. Zuerst einmal die Abwehr vor den Irrlehrern. Wie wehrt man Irrlehrer ab? Der zweite Punkt, wie schließt man sie aus? Und der dritte Punkt, wie gewinnt man diejenigen, die verirrt sind? Drei Punkte, die wollen wir Stück für Stück durchgehen in diesen Versen. Also als erstes, die Verteidigung des Evangeliums in der Abwehr von Irrlehre. Wie verteidigt sich die Gemeinde da? Und da möchte ich lesen nochmal in Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zu Verderben der Zuhörer ist. Wir haben schon gesehen, Timotheus unterstreicht massiv und sagt, dies bringe in Erinnerung. Wenn wir in Kapitel 4, Vers 1 gehen, wird Paulus nochmal ausladen oder nochmal massiver. Da schreibt er, ich bezeuge ernstlich vor Gott und vor Christus, der Lebende und Tote richten wird, und vor seiner Erscheinung und vor seinem Reich. Da hat er eine vierfache Schwurformel oder Beteuerungsformel, je nachdem, wie wir wollen. Aber hier hat er zweifach, ernstlich und vor dem Herrn. Es ist ernst an diesem Punkt, dass das Evangelium behalten wird. Was soll er tun? Bezeugst nicht, Wortstreit zu führen. Dieses Wort Wortstreit können wir jetzt entweder übersetzen, du sollst nicht mit Worten streiten. Okay, aber jedes Streiten ist mit Worten, oder? Es sei denn, jemand meint, okay, wir könnten auch mit Fäusten aufeinander losgehen. Aber grundsätzlich ist mal jedes Streiten mit Worten. Das ist wohl nicht gemeint. Sondern es geht hier darum, dass es kein Streit um einzelne Worte sein soll. Diskussionen, ausführliche Diskussionen um irgendwelche kleinen Details im Bibeltext. Und das vor der Gemeinde. Guck mal in Vers 16. die ungöttlichen und leeren Geschwätze aber meiden, Vers 17, und ihr Wort wird um sich fressen. Das soll Paulus, das sagt Paulus, da streite nicht mit. Wenn so jemand kommt, deine Aufgabe ist nicht zu streiten vor der Gemeinde. Wird nachher sehen, zu belehren im Einzelnen, das ist was anderes. Aber vor der Gemeinde hier zu diskutieren und Streitigkeiten anzufangen, ist nicht der Punkt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben hier jetzt gleich, in Vers 17 wird man nachher sehen, den Hymenäus und den Philetheus. Stellt euch vor, ich würde so heißen. Zum einen wäre das ziemlich komisch in unserer Zeit, aber zum anderen wäre es die Aufgabe von Victor jetzt zum Beispiel nicht, hierher zu gehen und sagen, Ruben, schau, wenn ich offensichtlich ihr lehren würde, Ruben, schau, hier und hier und hier. Und ich würde meine Bibel aufschlagen und sagen, nein, Victor, du und du. Natürlich habe ich die falschen Argumente. Sondern die Aufgabe von Victor wäre, entweder am Ende der Bibelstunde oder mich zwischendrin einfach rauszunehmen und wegzuführen. Und das dann dort zu tun oder nicht gleich wegzuschicken, sich nicht auf solche Diskussionen einzulassen. Warum? Was sagt Paulus? Warum soll man das nicht tun? Hier nochmal Vers 14. Nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Dadurch wird die Gemeinde nicht gefestigt. Wenn hier zwei stehen und die sich gegenseitig kräftig in der Diskussion bestreiten, bekriegen, entweder wird es so komplex oder es wird so, auf jeden Fall ist es nicht nützlich für die Zuhörer, für euch in dem Fall. Es ist nicht nützlich, sondern es, hier heißt es, es wird zum Verderben der Zuhörer. Dieses Wort Verderben, das hier steht, ist das gleiche Wort, das Petrus verwendet und das Mose verwendet für den Niedergang von Sodom und Gomorra. Und das ist ein gewaltiges Verderben, oder? Wir könnten sagen, das könnte man einfaches, denn dadurch wird die Gemeinde krank. Nein, aber sagt, es ist ein Verderben, ein Niedergang. Guckt mal mit mir in Vers 16, 17, Vers 18. Nein, 17. Und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Das ist das, wie Krebs, dieses Wort, was hier für Krebs verwendet wird, ist ein Fachwort, das heute noch in der Medizin verwendet wird. Ich kenne mich da nicht aus, manche wissen das bestimmt besser, ich habe es nur nachgelesen. Das wird verwendet für eine Infektion, die Blutversorgung von bestimmten Geweben unterbindet und dadurch mit die absterben lässt. Wie auch immer das aussehen muss, da könnt ihr irgendeinen Mediziner fragen. Ich kann das hier nur wiedergeben, was die Kommentatoren schreiben. Aber das ist es, oder? Da kommt ein Virus in die Gemeinde, eine Irrlehre, und sie sorgt dafür, dass die Blutversorgung, das heißt das Lebenselixier, wenn ihr so wollt, dass das der Gemeinde entzogen wird und sie Stück für Stück stirbt. Ich habe in der Vorbereitung diesen Vers mit dem Jakob besprochen, aus gegebenem Anlass, und er hat zu mir gesagt, hey Ruben, deine Formulierungen hier sind zu weich, schreib härter. Warum? Weil ein Krebs nicht ein freundlicher, ich nehme dich 5 Jahre an der Hand und bringe dich in den Tod ist, sondern der Krebs ist eine hässliche Sache, die den Körper zerfrisst über kurz oder lang. Und das ist Irrlehre, die Gemeinde, die Gläubigen über kurz oder lang zerfrisst. Wir werden nachher sehen, dass Paulus sagt, den Glauben zerstören kann. Nichts Gutes. Und deswegen sagt Paulus hier so nachdrücklich, streite nicht mit diesen Irrlehrern, streite nicht mit ihnen, sondern wir werden es nachher sehen, schick sie weg. Aber was soll man stattdessen tun, wenn man nicht mit diesen Irrlehrern streitet, wenn man ihnen kein Podium gibt, keine Kanzel gibt vielleicht? Was soll man stattdessen tun? Vers 15, da steht, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also Paulus sagt, das sind die Irrlehrer, lass sie einfach, tu sie weg, aber du selber befleißige dich. Eine englische Übersetzung übersetzt, do your best, tu dein Bestes. Oder wir könnten auch übersetzen mit study, studiere, hock dich hin und mühe dich ab, das ist, was wir das letzte Mal immer wieder mit Mühen und Mühen hatten. Hock dich hin und studiere den Bibeltext und versuch, befleißige dich, Gott als bewährt darzustellen. Einer, der bewährt ist, ist derjenige, ich habe mir überlegt, eine Vorbereitung, wie versuche ich es euch so zu erzählen. Was ist einer, der auf Bewährung draußen ist, aus dem Gefängnis? Das ist einer, der hat eine Straftat, offensichtlich, aber er hat eine gute Führung. Und da ist die Überlegung da, der hat sich gebessert. Der ist nicht mehr so wie früher. Bringt jetzt keinen mehr um, beispielsweise. Und er wird rausgelassen auf Bewährung. Bestätigt er durch sein Leben in der Freiheit, dass er wirklich ein anderer ist oder nicht? Wenn er dann doch plötzlich wieder straffällig wird, dann kommt er sofort wieder zurück ins Gefängnis. Aber wenn doch, dann ist er bewährt, oder? Und so sagt Paulus zu Timotheus, bewähre dich, mühe dich ab, dass da steht, der hat gut ausgelegt. Aber jetzt schaut mal, wer beurteilt das? Dich selbst, Gott als bewährt darzustellen, nicht vor der Gemeinde. Übrigens, wenn er sich Gott als bewährt darstellt, wem dann auf jeden Fall? Der Gemeinde, oder? Er hat diesen Dienst vor Gott und er sagt, setz dich hin und schau, dass du deinen Dienst gut machst. Das ist das Gegenmittel gegen Irrlehrer. Und dann sagt er hier, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Einer, der sich nicht zu schämen hat. Warum? Weil keiner kommen kann und sagen, aber Timotheus hier, du hast schlampig gearbeitet in deiner Predigtvorbereitung, schau, das und das und das hast du übersehen. Das ist meine große Angst im Predigtvorbereiten. Dass jemand zu mir kommt und sagt, Ruben, ein offensichtliches Wort, du hast übersehen. Im krassesten Fall, du hast ein Nicht-Übersehen oder sowas. Das wäre dann schon sehr offensichtlich. Und das soll nicht passieren, oder? Befleißige dich, dass wir sagen, das ist gründlich ausgearbeitet. Und wenn einer kommt, dann habe ich ein Skript und ich habe zu Hause noch mehr vorbereitet, dann kann ich sagen, ja, ich habe 60 Minuten Zeit, ich musste ein bisschen raffen, aber schau, das und das und deswegen habe ich das gesagt. Deswegen denke ich, dieser Text sagt das und das und das, weil ich hier diesen Beleg habe. Setz dich hin und leg das Wort sauber aus. Gib mal mit mir in Titus Kapitel 2, Vers 7. Es gibt drei sogenannte Pastoralbriefe, das ist der erste, zweite Timotheusbrief und der Titusbrief, die sich persönlich an einen sogenannten Pastor richten, eben Timotheus und Titus. Deswegen sind die Briefe stark verwandt und hier haben wir in Kapitel 2 ein Wort an die jungen Männer, wie Timotheus unter anderem einer ist oder auch Titus. Die jungen Männer ermahne, ebenso besonnen zu sein, sorry, habe ich gesagt, wo? Kapitel 2, Vers 6, Entschuldigung. Die jungen Männer ermahne ebenso besonnen zu sein, indem du dich selbst als Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre unverfälscht, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Wir könnten übersetzen gesunde und unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Das ist das. Der soll sich gut vorbereiten und der andere soll vielmehr sagen, oh, ja, der hat wohl recht und dass er beschämt wird. Das ist das Anliegen, das wir hier haben. Aber was sagt Paulus jetzt zu ihm hier genau? Er soll seinen Dienst gut vorbereiten, dass er nicht beschämt wird. Zurück in den 2. Timotheusbrief und dann steht hier, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder auf geradem Weg schneidet. Was meint er das? Verschiedene Sachen wurden vorgeschlagen. Die Einheitsübersetzung sagt, der das Wort geradeaus verkündigt. Ich denke nicht, dass es das heißt. Andere, das sind dann die Liberalen, der das Wort Gottes stutzt, beschneidet. Dann dachte ich so, was? Wirklich? Paulus ruft den Timotheus auf, bitte kritisiere das Wort und nimm weg, was nicht passt. Ein Kapitel später wird er sagen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Bitte was? Sagt es auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Ich war völlig perplex, als ich das gelesen habe. Was meint er damit? Wir schauen uns an, was das Wort der Wahrheit ist. Paulus hat im 2. Timotheus verschiedene Begriffe, um die Bibel und die Botschaft der Bibel zu bezeichnen. In Kapitel 1 sprach er von einem anvertrauten Gut und will damit ausdrücken, das, was wir haben, ist ein großer Schatz. In Kapitel 2, Vers 9 spricht er vom Wort Gottes, das nicht gebunden ist. Das heißt, da betont er, dieses Wort ist in Gottes Kraft unterwegs. Hier ist es das Wort der Wahrheit, das heißt, das Wort, das wahr ist. In Kapitel 3, Vers 15 zum Beispiel, oder Vers 16, spricht er von den Schriften. Damit meint er, dieses Wort ist niedergeschrieben. genau in Kapitel 3, Vers 8 und Vers 7 spricht er noch von der Wahrheit als allgemein. Damit meint er, will einfach nur betonen, das ist wahr. Und in Kapitel 4, Vers 2, das möchte ich lesen, dort spricht er von, predige das Wort. Und er meint damit, die Botschaft zu predigen. Ein amerikanischer Ausleger, von dem ich viel über Predigen gelernt habe, der sagt, wir predigen nicht diesen Bibeltext, sondern wir predigen die Botschaft des Textes. Und das ist damit gemeint. Wir predigen das Wort, das heißt die Botschaft. Dann später spricht er noch von einer gesunden Lehre und so weiter. Was ich sagen möchte, Paulus verwendet für das hier, die Bibel, verschiedene Begriffe, um verschiedene Sachen zu betonen. Und in unserem Text spricht er von dem Wort der Wahrheit. Und Wort, haben wir gesehen, steht für die Botschaft. Jesus Christus zog durch Galiläa und predigte das Wort, predigte die Botschaft. Das heißt, Paulus betont hier die wahre Botschaft, die Botschaft von der Wahrheit, die Botschaft, die wahr ist. Diese soll Timotheus recht schneiden. Wenn wir in Epheser Kapitel 1 gehen, geht mal mit mir dahin, dann finden wir dieses Wort, diese Formulierung Wort der Wahrheit nochmal. Kapitel 1, und es wird gleich Vers 13, werde ich lesen. Der Epheserbrief, wir haben in der Bibel 4 Epheserbriefe, wisst ihr das? Offensichtlich den Epheserbrief, den ersten Timotheusbrief, den zweiten Timotheusbrief und das Sendschreiben an Ephesus. 4 Epheserbriefe. Der zweite Timotheusbrief ist der dritte Epheserbrief, wenn ihr so wollt, weil Timotheus in Ephesus gedient hat. Deswegen auch hier wird ein sehr verwandter Brief. Und was schreibt Paulus hier in Epheser 1, Vers 13? In Christus, in dem auch wir, nachdem wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt. Also wir sind in Christus, nachdem das Wort der Wahrheit, Klammer auf, das ist das Evangelium eures Heils, eure Rettung gehört habt. Wort der Wahrheit, was ist das? Das ist die Botschaft des Evangeliums aus der Bibel heraus, oder? Das ist das, von was er spricht. Und diese Wahrheit und diese Botschaft ist wahr. Und das sagt Paulus. Dieses schneide gerade, schneide diese Bibel entsprechend das dem Evangelium. Es geht hier darum, nicht Wortstreit zu führen, nicht zu sagen, schau, ich mache es an einem Beispiel. Nein, ich mache es nicht an einem Beispiel, kommen wir nachher zum Beispiel. Schau, ich habe hier einen Text und da ist ein Wort drin und deswegen bedeutet das das. Ich mache doch ein Beispiel. Matthäus 25, das Gleichnis von Jesus kommt wieder, die Böcke zur Rechten, die Schafe zur Linken und andersrum. Er teilt sie und sagt, geht ein in mein Reich, denn was einer meiner geringsten Gebrüder getan, das habt ihr mir getan. Oder der andere sagt, was er nicht meinen geringsten Brüdern getan hat, das habt ihr mir nicht getan. Ihr kennt dieses Gleichnis, ja? Genau. Und da hatten wir einen Lehrer in der Bibelschule, der sagt, hier haben wir, ist nicht die Rede davon, dass Christen, das heißt Gläubige, gerettet werden und nicht Juden, sondern eine dritte Gruppe. Warum? Er hat sich aufgehängt an einem Wort, weil das Wort Ethne steht, das heißt Nation. Und er sagt, Nationen meint immer Ungläubige oder immer die Christen, aber nie Christen und Juden zusammen. Und daran hat er sich aufgehängt. Er hat deswegen gesagt, es kommen Menschen in den Himmel, weil sie irgendwas einem geringsten Bruder getan haben. Der Aufschrei in der Klasse war groß und es war gut so. Wir haben versucht, ihm mehrfach zu zeigen, das kann nicht sein, das spricht völlig gegen das Evangelium. Und seine Aussage war, ja, er weiß es, aber Christus, seine Theologie ist größer wie unser begrenztes Verständnis vom Evangelium. Das meint er. Das meint, was Paulus ja schreibt. Häng dich nicht an einem Wort auf und dann kehrt das ganze Evangelium weg und geh irgendeinen anderen Weg. Sondern er sagt, lehre, schneide das Wort entsprechend dem Evangelium. Ich habe mich dann hingesetzt und dieses Wort untersucht. Er hat einfach Unrecht, dieser Lehrer. Wir müssen auch dieses Gleichnis entsprechend dem Evangelium auslegen. Wir müssen alles in der Schrift gerade schneiden, entsprechend dem Evangelium. Das ist die Botschaft. Und da sagt Paulus, Timotheus, das setz dich hin, mühe dich, dass du überall zum Evangelium kommst. Ich will euch das zeigen anhand vom Galaterbrief, dass das nicht meine Gedanken sind, sondern auch Paulus im Galaterbrief genau das schon geäußert hat. Galater Kapitel 2, wir hatten das vor, keine Ahnung, wahrscheinlich vor einem Dreivierteljahr oder sowas, vor einem halben Jahr. Galater Kapitel 2, Vers 14. Das ist die Begebenheit von Paulus mit Kephas. Kephas zieht sich zurück, ist nur noch mit den Juden, die Heiden werden dadurch ausgeschlossen, ich erinnere euch sicherlich. Und hier sagt Paulus, Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, stand er auf und hat ihn zurechtgewiesen und so weiter. Das ist die gleiche Formulierung, oder? Nicht den geraden Weg. Er hat das Wort nicht gerade geschnitten. Nicht dem Evangelium entsprechend. Aber Paulus sagt, das tut. Das sagt er zu Timotheus. Das tu. Lege die Schrift nach dem Evangelium aus. Das ist die Botschaft. Und die gute Botschaft ist, damit müssen wir der Schrift an keiner Stelle Gewalt antun, weil genau das möchte die Schrift. Das möchte die Schrift. Es geht hier darum, dass die Lehrbotschaft der Schrift der Wahrheit entsprechend ausgelegt wird. Das heißt, die klaren Eckpunkte des Evangeliums geben die Richtung vor. Und diese, es wird nicht aufgrund von einzelnen Stellen, wo ich besondere Erkenntnis meinen zu haben, meinen irgendwas, anders ausgelegt, sondern das Evangelium. Und damit wird sich die Schrift, das passt zusammen. Es passt zusammen. Also die Botschaft hier ist, Timotheus, grenz dich von den Irrlehrern ab. Streite nicht mit ihnen. Warum? Weil ihr Wort wird um sie fressen wie ein Krebsgeschwür. Wird die Gemeinde zu Tode fressen und sie vernichten. Wird den einzelnen Gläubigen zu Tode vernichten. Und du selber lehre das Evangelium dem geraden Weg nach. In Klarheit. Tue das. Was passiert, wenn das nicht geschieht? Ich möchte Vers 17 und 18 lesen. Vers 16. Die ungöttlichen und leeren Geschwätze aber meide. Das sind Predigen, die keine Botschaft haben, die keine Kraft haben, weil sie das Evangelium nicht haben. Sie entsprechen nicht Gott. Die ungöttlichen und leeren Geschwätze aber meide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit schreiten. Und ihr Wort wird um sie fressen wie Krebs, unter welchen Hymenäus und Philetheus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und den Glauben einiger zerstören. Paulus kommt hier auf zwei Menschen zu sprechen, diesen Hymenäus und den Philetheus, und sagt, das sind zwei Irrlehrer, du kennst sie. In 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 20 schreibt er, den Hymenäus habe ich dem Teufel übergeben, ich habe ihn ausgeschlossen. Damals schon, ungefähr fünf Jahre vorher, hat ihn ausgeschlossen. Kam er zurück in die Gemeinde, hat er von außen in die Gemeinde eingewirkt. Vielleicht hat die Gemeinde auch nicht den Mumm gehabt, ihn auszuschließen. Auf jeden Fall, die Gemeinde später stand immer noch unter dem Einfluss dieses Irrlehrers. Und es ging so weit, dass er den Glauben einiger zerstört hat. Gewaltige Aussage, oder? Schaut mal übrigens in Vers 18, Paulus erwähnt, was seine Irrlehre war. Indem er sagt, die Auferstehung sei schon geschehen. Wisst ihr, was Paulus nicht sagt? Dass das deswegen und deswegen und deswegen falsch ist. Warum? Lass dich nicht in den Wortstreit ein. Er sagt, das war die Lehre, aber ich brauche das überhaupt nicht zu kommentieren. Es ist völlig klar, dieser Mensch ist ein Irrlehrer. Und wir können einfach stehen lassen und wende dich von ihm ab. Kümmere dich nicht darum. Du brauchst auch keine 5 Argumente mehr aufschreiben. Lass ihn einfach sein. Der hat schon genug Unheil angerichtet. Es steht hier, Vers 18 am Ende, und den Glauben einiger zerstört. Was ist das? Sind dort Menschen, die vom Glauben abfallen? So eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Steht es hier jetzt? Was ist los? Wir werden nachher sehen, wir werden in Kapitel 3 das nächste Mal sehen, dass manche einen Scheinglauben haben. Guck mal, Vers 3, Vers 5, vielleicht lesen wir das geschwind. Da liest er in Vers 2 bis Vers 4, 18 Sünden, glaube ich, auf. Und dann kommt er in Vers 5 zu dem Schluss, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen sie. Das sind Menschen, die haben eine Form, eine äußerliche Form, und das sieht fromm aus, beladen voll von Sünde. Und die kann nicht glauben an die wahre Kraft des Evangeliums. Das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Und diese fallen ab. Warum? Schaut mal Vers 19, Kapitel 2. Paulus hakt sofort ein, damit keiner auf die Idee kommt, hier fällt ein wahrer Gläubiger vom Glauben ab. Paulus hakt sofort ein und schiebt den Vers 19 hinterher. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die, sein sind. Und jeder den Namen des Herrn nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Gottes Garantie. Gott hat eine Garantie. Wenn du denkst, aber wie soll ich in all dieser Irrlehre bestehen? Gott hat eine Garantie gegeben, ein Fundament gegeben. Einen anderen Grund kann keiner legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Ihr aber seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, welches Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Dieser Grund ist das Fundament Jesus Christus und damit das, was er getan hat. Und Paulus sagt, das steht, daran wird nicht gerüttelt. Und er unterstreicht nochmal und sagt, und hat dieses Siegel, dieses Fundament wurde versiegelt. Das heißt, es ist absolut zuverlässig und absolut treu, dieses Siegel. Paulus spricht davon, dass wahre Gläubige niemals verloren gehen, weil Gott sie kennt und weil es in Christus eine Sicherheit dafür gibt. Und er führt 3 Zitate aus dem Alten Testament an, hier, die im Vers 19 im Folgenden kommen. Wir werden die 3 nicht schaffen, ich möchte das erste anschauen und dann die anderen 2 fassen wir kurz zusammen. Das erste Siegel, die erste Bestätigung, da steht, der Herr kennt die sein sind. Das ist ein Zitat aus 4. Mose, Kapitel 16, Vers 5. Schlag mal das mit mir aus. Paulus zitiert hier die griechische Übersetzung, das heißt das Alte Testament in der Septuaginta-Übersetzung und zitiert aus diesem Bericht. Das ist der Bericht über die Rotte Korach. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, oder? Wunderbar. Wir könnten durch den Timotheusbrief nicht durchgehen, wenn ihr keine fleißigen Bibelleser und Bibelstunden und Gottesdienstbesucher wärt. Das ist ein wunderbares Fundament, dass wir einfach so manches antickern können und auf viel Wissen zurückgreifen können. 4. Mose, Kapitel 16. Das ist eben dieser Bericht, wo die Rotte Korach und manch andere rotten um sich verschiedene Leute zusammen und kommen zu Mose und sagen zu ihm, Vers 3, und sie versammeln sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihm, lass es gut sein, denn die ganze Gemeinde ist heilig, sie sind alle heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Warum Aaron, warum Mose, denkt ihr, ihr seid was Besonderes? Übrigens, Korach war aus dem Stamm Levi, der hatte Anteil an den am Levitendienst. Der hatte ein Privileg, das 11 andere Stämme nicht hatten, Zugang zum Heiligtum. Der war ein Hochprivilegierter. Jetzt wollte er Priester werden. Vers 9. Ist es zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um sich euch nahen zu lassen, weil er Levit ist? Vers 10. Nicht, lest durch. Damit ihr den Dienst der Wohnung des Herrn verrichtet und vor der Gemeinde steht, um sie zu bedienen, dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir zu mir nahen lässt. Und ihr trachtet nach dem Priestertum. Sie wollten noch mehr haben, noch mehr haben. Darf ich die Parallelen ziehen? Das sind Lehrer in der Gemeinde in Ephesus. Und sie haben einen Lehrdienst gehabt, aber sie steigen auf und sagen, wer ist dieser Paulus, wer ist dieser Timotheus, was ist dieses Evangelium, lasst uns was anderes lehren. Wir haben was Besseres, wir haben eine andere Lehre, welche, die sich überheben über die Schriften Gottes. Und was tut Mose damals? Mose fällt auf sein Angesicht vor Gott. Ich lese Vers 4. Und als Moses hörte, fiel er auf sein Angesicht und er redete zu Korach und zu seiner Rotte und sprach, am Morgen wird der Herr kundtun, wer sein ist. Oder in der griechischen Übersetzung heißt es dann eben, und der Herr hat geprüft und kennt die Seinen. Das ist das Zitat, das wir im 2. Timotheusbrief haben. Und er wird sich heilig erweisen und er wird einen Unterschied machen und er wird offenbaren, wer zu ihm gehört. Und Gott spricht zu ihm, weiter und die Geschichte geht weiter und ich möchte Vers 24 weiterlesen. Und der Herr redet zu der Gemeinde und spricht, erhebt euch ringsrum weg von der Wohnung Korachs, von Datam und Abiram. Da stand Mose auf und ging zu Datam und Abiram, und die Ältesten Israels gingen mit ihm nach. Und er redete zu der Gemeinde und sprach: Weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Männer, rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet mit ihren Sünden. Und der Bericht geht wieder weiter und sie gehen davon weg, und diese drei Köpfe mit 250 anderen Menschen, insgesamt 250, werden im Boden verschlungen, und der Herr richtet sie. Was haben wir da? Das sind manche in der Gemeinde, die andere nach sich ziehen. In Ephesus wissen wir nicht, wie viele, es waren von einigen, das waren 250. Und Mose sagt, genau wie Paulus sagt, wendet euch weg von ihnen, trennt euch von ihnen, damit ihr nicht mit ihren Sünden teilhabt. Wenn ein Irrlehrer in der Gemeinde ist, trennt euch von ihm, habt nichts mit ihm gemeinsam. Paulus nimmt diesen Bezug zu 4. Mose 16 auf, um zu sagen, dass die Situation mit den Irrlehrern in Ephesus genauso wie der Aufstand von Korach zu bewerten ist. Und die Botschaft ist eben, trennt euch unbedingt, habt keine Gemeinschaft mit ihnen. Diese müssen geistlich gesprochen getötet werden, aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Die haben keinen Platz im Volk Gottes. Das erste Siegel, Gott kennt die Seinen und hat eben die Seinen durchbewahrt, weil sie sich getrennt haben von Korach. Und es geht weiter, dann zitiert in Jesaja, wie gesagt, das will ich aus Zeitgründen nicht aufschlagen, da ist die Botschaft, dass das Volk sich mitten von Irrlehrern auf den richtigen, wahren Gott stützen wird und allein auf ihn hoffen wird und auf ihn vertrauen wird. Und dann heißt es: Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Weil Gott es in uns wirkt, bewahrt er sein Volk. Das sind die Siegel. Gott wird die Seinen durchtragen. Der erste Punkt war die Trennung von den Irrlehrern. Wir haben gesehen, Trennung heißt ganz scharf, weg mit euch, und gleichzeitig predige das Evangelium wahrheitsgetreu. Jetzt wollen wir uns den zweiten Punkt anschauen. Die nächsten Punkte sind kürzer. Vers 20 und Vers 21. Die Gemeinde soll sich von den Irrlehrern weg absondern, das ist Nährboden für einen guten Dienst. Die Absonderung von den Irrlehrern ist Nährboden für einen guten Dienst. Ich möchte lesen 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Das große Haus ist die Gemeinde. Gerade hatten wir dieses Fundament, der Tempel, das ist dieses Bild für den Tempel. Und er sagt, in einer Gemeinde geht davon aus, das sind Irdene und, was sind das? Ehrne und irdene Gefäße, hölzerne und irdene Gefäße, sage ich es. Hölzerne und irdene, das sind Gefäße zur Unehre, die Gott keine Ehre machen. In einer großen Gemeinde, so sagt Paulus hier, das ist wohl anzunehmen. Und was sagt er jetzt hier? Mit diesem Wissen, er sensibilisiert sie dafür. Dann sagt er in Vers 21, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Das ist es. Trenne dich von diesen, dann bist du dem Herrn ein nützliches Gefäß. Was steht hier in Vers 21? Lasst uns nochmal genau hier hinschauen. Da steht, wenn nun jemand, es ist ein bisschen überraschend, oder? Er könnte es auch sagen, Paulus, dann trenn dich. Aber Timotheus, dann trenn dich. Er spricht aber nicht Timotheus direkt an, sondern er spricht es ganz allgemein an, wenn sich jemand reinigt. Und dann ist natürlich unter anderem Timotheus gemeint, zuerst, weil er den Brief zuerst gelesen. Aber es geht weiter. Wir haben in Vers 14 gelesen, erinnere sie, erinnere die Gemeinde, das gilt euch. Da ist ein Irrlehrer da, dann gilt es euch, reinigt euch von ihnen. Und wenn sich die ganze Gemeinde reinigt, dann haben wir nach Matthäus 18, dass die ganze Gemeinde ihn kollektiv ausschließt, eben wie es in Matthäus 18 beschrieben wird. Das heißt, der Text hat dieses Anliegen, jeder bitte, jeder Einzelne hier in der Gemeinde, wenn da ein Irrlehrer da ist, reinige dich von ihm. Dieses Wort reinigen wird in 1. Korinther 5, Vers 7 dafür verwendet, den alten Sauerteig auszukehren, hinauszutun, wie so Schmutz, den man ausfegt. Und da geht es auch im Zusammenhang darum, dass ein Hurer ausgeschlossen werden soll. Stoß ihn aus, raus aus der Gemeinde, wie so ein Schmutz, der weg muss. Wie so ein irdenes Gefäß, vielleicht zerschlagen und dann ausgefegt vor der Haustüre. Und dann eben hier diese so wunderbare Verheißung, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, heilig, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Ein Gefäß zur Ehre, das ist der Nährboden in so einer heiligen Gemeinschaft, wo das Evangelium keinen Angriffspunkt mehr bringt, wo Gott wohlgefällig gedient werden kann. Und erinnert euch, genau das ist die Botschaft vom 2. Timotheusbrief, oder? Wie kann ich Gott mitten von Leid, Klammer auf, Irrlehre, Klammer zu, dienen, indem dass ich sie von mir wegstoße, dass ich nichts damit zu tun habe? Geheiligt zum Beispiel heißt abgesondert, in diesem Fall abgesondert von Irrlehre. Damit habe ich nichts zu tun. Er ist dem Herrn nützlich, er hat einen guten Dienst und er ist bereitet, hier heißt es, für jedes gute Werk, für jeden Dienst, den er tut. Warum? Weil jetzt die Irrlehre, das heißt irgendwas anderes wie das Evangelium, nicht mehr mich prägt, nicht mehr mich belehrt, sondern es ist das Evangelium, das ihn belehrt. Wir sehen in diesem Vers 21 zum einen eine wunderbare Verheißung und zum anderen den Kernanliegen dieses Briefes wieder. Wie kann ein guter Dienst für den Herrn aussehen? Und hier eben im Zusammenhang von Irrlehre. Es geht Paulus hier darum, in diesen zwei kompakten Versen dafür ein Empfinden zu wecken, dass in einer großen Gemeinde es nicht zu überraschend ist, wenn Gefäße zu Unehre da sind, wenn Irrlehrer, wenn falsche Brüder da sind. Und gleichzeitig dann sagt er, dann trennt euch von diesen. Und damit habt ihr eine gute Grundlage. Wir haben gesehen, wende dich ab, mach eine klare Trennung zur Irrlehre. Wir haben gesehen, der Einzelne reinige dich, die Gemeinde reinigt euch von ihnen. Und jetzt können wir die Frage stellen, was aber ist mit denen, die wir hinaustun? Vielleicht nicht der Irrlehrer selber, aber die angehangen sind, die, wie wir in Vers 18 gelesen haben, der Glauben zerstört wurde. In den allermeisten Fällen wird es wohl so sein, die wollen nichts mehr mit der Gemeinde zu tun haben. Bin ausgeschlossen, dann will ich nichts mehr mit zu tun haben. In manchen Fällen wird es wahrscheinlich so sein, wir werden gleich davon lesen, die kommen zurück und streiten und wollen diskutieren und wollen provozieren. Ein Hymenäus zum Beispiel und Philetheus. Das waren solche, die wollten wieder kommen und streiten. Und vielleicht sind manche da, die kommen nach einiger Zeit, ein Jahr, zwei Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre, zurück und sagen, hey, hilf mir, was ist falsch gelaufen bei mir? Bitte hilf mir, lehre mich. Und für diese Gruppen, sagt Paulus, wie gehe ich jetzt mit denen um? Wie gewinne ich diese zurück? Wie gewinne ich sie zurück? Vers 22. Paulus schreibt jetzt in Vers 22 bis 24, zunächst einmal, was ist die Haltung eines Lehrers, der sie zurückgewinnen soll? Was ist da die Haltung? Vers 25 beschreibt er ganz kurz, wie geschieht es direkt? Und in Vers 26 schreibt er, was ist unsere Hoffnung, wie jemand zurückfinden kann? Was für eine Haltung soll ein solcher haben, der sich um einen bemüht, zurückkommen möchte? Vers 22, die jugendliche Begierde aber fliehe, strebe nach Gerechtigkeit, Liebe, Glaube, Friede mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Die törichten und ungereimten Streitfragen aber weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Die jugendliche Begierde, ich denke, es ist im Zusammenhang am besten hier zu interpretieren mit Streitlust, wie es in Vers 23 dann steht. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, kommt auf die Bibelschule, man hat Lust, sich theologisch auseinanderzusetzen, vielleicht das ein oder andere Mal nicht in guten Art und Weise, sicherlich was in vielen Punkten Gewinn bringt, bestimmt nicht immer. Und Paulus sagt, hey, fliehe der Begierde, mit diesen Leuten streiten zu wollen, einfach nur Recht haben zu wollen, da fliehe. Fliehe dem. Was heißt fliehe? Weise sie ab. Fliehe heißt nicht, da kommt der Irrlehrer und ich zack, ab und weg und ab nach Lorch, dass ich ihm ja nicht in den Weg laufe. Das meint er nicht. Sondern er meint, da kommt einer, wir werden nachher ein Beispiel dafür sehen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Er sagt, da lass dich nicht auf eine Streitfrage ein. Entweder sag, belehre ihn oder sag, hey, gut, ich rede nicht mit dir. Eine solche Frage, die nur zur Provokation gedacht ist, müssen wir hier jetzt nicht diskutieren. Ich möchte auf Vers 24 noch ein bisschen eingehen. Ihr seht es mir nach, dass ich manches überspringen muss. Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, der mit Sanftmut die Widerständigen zurechtweist und so weiter. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Diese Formulierung, Knecht des Herrn, kennen wir, oder? Aus Jesaja. Es gibt Ausleger, die sagen, das ist nicht Zufall, dass Paulus den Timotheus plötzlich Knecht des Herrn nennt. In Jesaja kennen wir den Begriff Gottesknecht. Es ist nicht Zufall, dass er ihn beschreibt als einen, der sanftmütig ist, der nicht streitet, der milde ist, der lehrfähig ist. Genau so wird der Knecht des Herrn Jesaja 42 beschrieben. Früher hatten wir dazu eine Predigt, wo wir genau diesen Text angeschaut haben. Geht mal mit mir in Matthäus 12. Matthäus 12 deswegen, weil dort Matthäus dieses Gottesknechtslied aus Jesaja 42, habe ich 52 gesagt, Matthäus 42 zitiert. Und ich möchte euch damit einen Zusammenhang mit hineinnehmen, um zu zeigen, was es bedeutet, wie der wahre Gottesknecht zu handeln. Was bedeutet das? Vers 9, Matthäus 12, Vers 9. Und als er, Jesus, von dort weiterging, kam er in eine Synagoge und siehe, es war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Und schaut mal, um ihn anklagen zu können. Genau das ist der Fall, den wir im 2. Timotheus haben, oder? Die wollen ihn nur provozieren und doofe Streitfragen stellen. Elf. Er besprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und aufrichten wird? Und wie viel vorzüglicher ist ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu den Menschen, strecke deine Hand aus und er streckte sie aus und sie wurde wieder hergestellt und gesund, wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat, wie sie ihn umbrächten. Was tut Jesus hier? Ich habe mich gefragt, streitet er? Nein, er streitet nicht, sondern er belehrt. Er gibt eine präzise, klare Antwort, um zu belehren. Und was bringt es in ihnen? Sie wollen nur noch mehr Streit. Maximaler Streit, sie wollen ihn töten. Nur noch mehr Streit. Guckt mal dann Vers 15. Als aber Jesus es erkannte, zog er sich von dort zurück, und große Volksmengen folgten ihm und er heilte alle. Er gebot ihn aber ernstlich, ihn nicht offenbar zu machen und so weiter. Das ist jetzt, der Knecht hört auf zu streiten und sagt, mit euch brauche ich nicht reden. Ihr braucht das Evangelium nicht mehr hören. Titus sagte nach ein-, zweimaliger Ermahnung, höre auf mit ihnen zu reden. Das ist gut. Da gibt es einen Schlussstrich für einen Irrlehrer, für einen Streitlustigen, der das Evangelium ablehnt. Und jetzt Vers 17. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen habe. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Er wird nicht streiten, noch wird er schreien und seine Stimme auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und ein klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist die Botschaft des Herrn. Er wird nicht streiten, genau wie der Timotheus als Knecht es auch nicht tun soll. Woher hat Timotheus sein Verhalten? Wo hat Paulus gelernt? Von Christus, oder? Von Christus. möchte hier an dieser Stelle noch kurz darauf eingehen, was es jetzt bedeutet, ein Beispiel geben, das Wort gerade zu schneiden. Angenommen, ich würde hier Sonntag stehen und ich würde nur die Verse im 2. Timotheus, Vers 22 bis Vers 26 lernen. Dann könnte ich aufgrund von diesem Text sagen, liebe Gemeinde, das ist euer Auftrag und hier steht ein Imperativ, das heißt ein Befehl und jetzt handelt so. Aber wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr ungehorsame Knechte, der Herr wird euch strafen. Könnte ich von diesem Text her tun. Aber wisst ihr was, das wäre das Wort Gottes nicht in gerader Weise geschnitten, oder? Sondern dann würde ich übersehen, dass dieser Text einen Kontext hat. Dann würde ich übersehen, dass Paulus im ersten Kapitel schreibt, dass der Geist in uns wohnt und er Dienst bewirkt, wenn wir anfangen zu dienen. Dass wir stark werden sollen in der Gnade, dass wir im Blick auf Christus dienen sollen. Das würde ich alles übersehen. Das ist ein Beispiel, was es meint, das Wort gerade zu schneiden und nicht irgendwie auf irgendwelchen Worten hier drauf rumzureiten und damit das Evangelium völlig falsch auszulegen und eine Moralpredigt daraus zu machen. Das als ein Beispiel. Und die Botschaft hier könnte viel mehr sein, Timotheus, tu das als ein Knecht, streite nicht, sondern belehre sie. Warum? Weil es den wahren Knecht gibt, der in dir lebt. Und wenn er Knecht ist und du zu ihm gehörst, dann bist du Knecht Gottes. Und dann kannst du in seiner Kraft das tun. Das wäre an dieser Stelle das Wort, gerade zu schneiden. Was soll nun Timotheus mit ihnen tun? Vers 25. Der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob Gott nicht ihnen etwa Buße... Vers 24b, darum geht's. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Milde ist ein Wort für den Umgang einer Mutter mit seinem Kind. Das ist ein freundliches, gutes Wort. Sei milde mit ihnen. Lehrfähig heißt, da ist jemand, der fähig ist. Nee, warte mal, ich habe mir überlegt. Was ist Lehrfähigkeit so? Ihr wisst, was Lehrfähigkeit ist, wenn ihr diese Bibelstunde folgen könntet. Wenn ihr das konntet, dann habe ich die Gabe. Wenn ihr das nicht konntet, dann müsst ihr mit Viktor schwätzen, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Und dann wisst ihr, was die Lehrfähigkeit nicht ist. Ja? So, Gegenstandslektion. Lehrfähigkeit bedeutet, das Wort Gottes zu nehmen und es zu erklären, damit es andere verstehen und leben können. Und einer, hier heißt es, der duldsam ist. Dieses Wort duldsam kann man übersetzen, einer, der geduldig das Böse erträgt. Wie unser Herr, oder? Wie der wahre Knecht, geduldig das Böse erträgt. Dann kommt vielleicht der Timotheus oder der unser Herr und wird angegriffen, wird beschimpft. Was ist das? Die Botschaft ist, sei duldsam. Ertrage die Angriffe der anderen. Ertrage sie und halte es aus und tu sie belehren und sei darin freundlich. Krass, oder wer kann das? Das kann keiner außer der wahre Gottesknecht. Aber er in uns, wenn er in uns lebt. Vers 25, der die Widersacher zurechtweist, ob Gott ihnen etwa Buße zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder zurück ernüchtern werden aus den Fallstricken des Teufels, von denen sie gefangen sind für seinen Willen. Ich möchte in Vers 25 auf manches hinweisen. Was ist unsere Hoffnung, wie einer zurückkommen kann? Was ist unsere Hoffnung? Ob Gott ihnen Buße geben möchte. Es ist das Werk Gottes. Und gleichzeitig unterstreicht dieser, ich war zu schnell, warum ist es das Werk Gottes? Weil das feste Fundament steht, der Herr kennt, die sein sind. Und selbst wenn sie mal einem nachgelaufen sind, der eine falsche Lehre bringt, der Herr wird die Seinen zurückbringen. Darf ich sagen, wir haben ein wunderbares Beispiel der Gnade Gottes, oder? In euch, wunderbar. Ich kenne nicht viel von eurer Geschichte, aber manches kenne ich und ich freue mich daran. Der Herr sei gelobt dafür. Genau das. Aber wisst ihr, was hier gleichzeitig steht? Der Text betont es, ob Gott nicht etwa. Das ist eine Formulierung für einen sehr vagen Ausdruck. Wir könnten annehmen, es sind wenige, wer abgefallen ist. Es sind wenige, die der Herr zurückführen wird. Es ist massiv ungewiss. Wir sollten nicht mit jemandem so zusammensitzen und sagen, klar, gib mir 3 Einheiten und ich bringe den zurück. Nein, sondern Paulus sagt, hey, da ist massive Sünde da, eine hier Gefangenschaft, Fallstricken des Teufels. Es ist Gnade über Gnade Gottes, wenn es sie zurückbringt und sie befreit und sie daraus erlöst. Was haben wir für einen Text? Was haben wir heute für einen Text? Wir haben einen Text, der zunächst einmal die Abwehr von Irrlehre beschreibt. Aber wir haben gesehen, dieser Text tut es nicht einfach nur, weil Irrlehrer böse sind, sondern wir haben gesehen, es tut er deswegen, damit das Evangelium erhalten bleibt, damit der Dienst aus dem Evangelium heraus erhalten bleibt und die Gemeinde und Timotheus und alle Christen nicht irgendwelche Krebsgeschwüre in sich aufnehmen und dadurch zerfressen werden, wenn Dienst kaputt geht, damit das Evangelium nicht gehindert wird. Dieser Text tut es in drei Schritten. Tut es zunächst in der Ablehnung, in der Abwehr von Irrlehren. Das heißt, nicht diskutieren, sondern das Wort selber gerade hinaus, das Wort dem Evangelium gemäß predigen. Irrlehrer wegschicken und darauf vertrauen, dass Gott die Seinen bewahren wird. Weil von sich aus wird keiner bestehen bleiben. Und wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen, Matthäus 24 irgendwo. Von uns selber können wir es nicht. Der zweite Punkt war der Ausschluss der Irrlehrer. Wir müssen wissen, dass in einer großen Gemeinde anzunehmen ist, dass da falsche Gefäße da sind, Gefäße zu Unehre. Und von denen müssen wir uns abwenden. Jeder Einzelne für sich und das Gemeinde insgesamt. Aber in der Gnade Gottes, wir dürfen uns Mühe machen zu gewinnen. Wieder nicht in Streiten. Wenn einer streiten will, der kann gehen. Sondern in